Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schönen guten Abend. Eine Frau aus Starnberg hat heute für die deutsche Überraschung bei der alpinen Ski-WM gesorgt. Ohne allzu große Erwartungen hingereist. Jetzt ist Kira Weidle Vize-Weltmeisterin in der Abfahrt.
Ich mag die Strecke total gern. Der Schnee ist traumhaft heute zum Fahren gewesen. Und ich wusste, wenn es einigermaßen alles zusammenpasst, dann kann ich richtig schnell sein. Und ja, hat funktioniert.
Wir berichten natürlich über ihren Abfahrtslauf in Cortina d'Ampezzo. Wir fragen, warum die Politik nicht den Riegel vorschiebt, wenn Profisportler in der Pandemie Reiseregeln umgehen. Darüber sprechen wir mit der Vorsitzenden des Bundestagssportausschusses. Außerdem, warum Bobfahrerin Mariama Jamanka nicht begeistert ist, obwohl mit dem Monobob ein neuer Wettbewerb für Frauen geschaffen wurde. Und wir fragen, wie sich Athletinnen und Athleten gerade eingebunden fühlen bei der Entscheidung, wie Olympische Sommerspiele in dieser Pandemie stattfinden können. In der Fußball-Bundesliga steht es im Abendspiel zwischen Union Berlin und Schalke 0:0. Keine einfachen Zeiten sind das für Borussia Dortmund gerade. Wieder kein Sieg für den BVB. Die eindringliche Kritik von Trainer Edin Terzic scheint nicht wie erhofft gefruchtet zu haben. Zumindest das Ergebnis gegen Hoffenheim heute war kein Durchbruch. Vom 2:2 berichtet Armin Lehmann.
Der Frust saß tief bei 1899 Hoffenheim. Ein Sieg war möglich für die Kraichgauer, die nach einem frühen Rückstand das Spiel verdientermaßen drehten, ehe Haaland kurz vor Schluss noch den glücklichen 2:2 Ausgleich für den BVB erzielte. Dortmund enttäuschte wieder einmal, hinten viel zu anfällig und vorne nur selten gefährlich. So wird der BVB den so begehrten Champions-League-Platz nicht erreichen. Am Ende ein 2:2 Unentschieden, das beiden nicht wirklich weiterhilft.
Die Analyse von Dortmunds Trainer Terzic.
Teilweise haben wir es richtig gut gemacht, aber wir haben die Chancen dann nicht zu Ende gespielt. Und das ist etwas, was wir sehr bedauern heute.
Noch ärgerlicher das heutige Unentschieden für Bayer Leverkusen. Nach langer Führung gab die Werkself das Spiel innerhalb weniger Sekunden aus der Hand. Und das gegen die abstiegsbedrohten Mainzer. Jens Walbrot.
Ernüchterung bei Bayer Leverkusen, Jubel bei Mainz 05. Die Punkteteilung war aus Sicht der Mainzer hochverdient, auch wenn sie erst in der Nachspielzeit zustande gekommen war. Leverkusen nutzte durch Lucas Alario nach toller Vorarbeit des Franzosen Diaby in Minute 14 schon die erste Chance des Spiels. Doch Mainz war dem Ausgleich auch in Halbzeit 1 schon nah, vergab jedoch mehrere gute Gelegenheiten. Ab Mitte der zweiten Halbzeit spielte dann nur noch der Gast. Doch Leverkusen konnte seine einzige echte Torgelegenheit der zweiten Hälfte durch Schick zum 2:0 und der vermeintlichen Vorentscheidung 5 Minuten vor dem Ende nutzen. Mainz steckte jedoch nicht auf, kam durch den eingewechselten Glatzel in der 89. Minute zum Anschlusstreffer und in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich durch Kevin Stöger.
Mainz-Trainer Bo Svensson beschreibt seine Gefühlslage.
Es ist zufrieden, aber auch irgendwie war vielleicht mehr drin, wenn wir früher in der zweiten Halbzeit das Ausgleichstor gemacht hatten, weil da waren wir deutlich am Drücker.
Weiter geht's in der Serie der Unentschieden heute. Auch der VfB Stuttgart kam nach Führung zu Hause nicht über ein 1:1 gegen die Berliner Hertha hinaus. Detlef Lindner.
In der dritten Partie unter Hertha-Coach Pal Dardai gibt's jetzt den ersten Punkt. Der VfB Stuttgart beeindruckte nur vor der Pause, hatte da ganz starke 15 Minuten mit zahlreichen Chancen von Sascha Kalajdzic. Eine davon verwandelte der Österreicher per Kopf zur Stuttgarter 1:0-Führung, die nach Videobeweis auch Anerkennung fand. Die Hertha bemüht mit viel Einsatz und nach einer knappen Stunde dann auch mit dem eingewechselten Semih Khedira. Und ausgerechnet er gab dann die Vorlage in seinem 100. Bundesligaspiel zum 1:1 Ausgleich durch den erst 17-jährigen Luka Netz aus kurzer Distanz. Der kam 3 Minuten zuvor aufs Feld. Die Hertha sammelt ihren 5. Punkt in diesem Jahr ein. Stuttgart verpasst den 2. Heimsieg der Saison.
Ein Remis fehlt noch, und zwar das torlose Spiel heute von Bremen gegen Freiburg. Felix Gerhardt.
Es war ein Fußballspiel für absolute Taktik-Nerds. Beide Mannschaften waren fleißig, waren laufstark, aber es ergaben sich keinerlei Torchancen auf beiden Seiten. Die größte in der ersten Hälfte hatte Miloš Veljković für Werder Bremen. Aus kurzer Distanz kam er zum Kopfball, war aber selbst ein bisschen überrascht und konnte den Ball nicht am Mainzer Keeper Müller vorbeibringen. Somit ging es ohne Tore in die Pause. Und auch nach der Pause das gleiche Spiel. Beide Mannschaften taktisch äußerst diszipliniert, aber eben offensiv nicht wirklich wirkungsvoll. Die größte Chance der zweiten Hälfte hatten Höfler und Petersen in Doppelfunktion. Höfler mit dem Schuss, Pavlenka konnte nur abwehren. Und Petersen, wie in der ersten Halbzeit Veljkovic, zu überrascht, um den Ball ins Tor zu bringen, schoss ihn in Richtung Eckfahne. Und damit war die Luft raus. Ein langweiliges Fußballspiel, aber für Taktikfreunde durchaus ansprechend, endet mit 0:0.
Der Ton auch bei Sportfans wird rauer in Sachen Reisen von Profisportlern, besonders im Fußball. Der FC Bayern fliegt mitten in der Saison und zu Pandemie-Hochzeiten nach Katar zu einer Club-WM, deren sportliche Bedeutung gering ist. Thomas Müller wird trotz positivem Test nach Hause geflogen und kommt nicht vor Ort in Quarantäne. Für noch mehr Aufregung sorgten die Ankündigungen von RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach diese Woche, die in der Champions League spielen. Sie umgehen Einreiseregelungen wegen der Mutationen und treffen sich jetzt mit englischen Teams statt in Deutschland in Budapest. Das alles nicht nur vor den Augen von Fans hierzulande, sondern auch der Politik. Darüber konnte ich mit der Vorsitzenden des Bundestagssportausschusses, Dagmar Freitag, sprechen. Frau Freitag, durch die Welt jettende Sportstars passen nicht in unsere Zeit, haben Sie gestern dem RBB gesagt. Warum passiert es denn trotzdem?
Naja, weil das halt möglich ist und weil insbesondere der Profifußball, aber auch einige wenige andere Sportarten offensichtlich in einem eigenen Kosmos leben, in dem Rücksichtnahme offensichtlich ein Fremdwort ist.
Aber ist die Politik wirklich so machtlos gegenüber dem Sport?
Naja, im Moment insofern jedenfalls, als dass die Politik erstmal nicht entscheidet, ob die UEFA beispielsweise irgendwelche Veranstaltungen austrägt, ob beispielsweise die Champions League-Spiele ausgetragen werden. Politik kommt dann ins Spiel, wenn es darum geht, Einreisen möglicherweise zu unterbinden. Für einige Länder hat Deutschland das bereits erlassen. Deshalb hat man das Problem mit Großbritannien unter anderem. Aber es ist natürlich nicht möglich, deutschen Staatsbürgern die Ausreise beispielsweise nach Budapest zu verbieten.
Der FC Bayern, wenn wir jetzt mal bei dieser Club-WM bleiben, der hat ja nur von einer Ausnahmeregel in der Quarantäneverordnung des Freistaats Bayern Gebrauch gemacht. Muss man da nicht eher von politischen Verantwortungsträgern verlangen, da einzugreifen, also was zum Beispiel eine Rückreise angeht?
Ja, Sie beschreiben das ja sehr zutreffend. Im Moment, weil der Deutsche Bundestag auch weiterhin die sogenannte epidemische Lage festgestellt hat, liegt die Handlungshoheit insbesondere bei den Ministerpräsidenten und Präsidentinnen unserer 16 Bundesländer. Und das ist dann eine Frage, die sich ganz klar an Ministerpräsident Söder richtet und natürlich auch die Gesundheitsbehörden vor Ort in München.
Jetzt ist das ja kein Geheimnis, dass Sie SPD-Politikerin sind. In Sachsen ist die SPD beteiligt an der Landesregierung. Auch da gilt eine Ausnahmeregelung in der Quarantäneverordnung für AthletInnen, die an internationalen Profisportveranstaltungen teilnehmen. Beraten Sie als Sportpolitikerin Ihrer Partei dann auch mal gegen den Willen des Profisports, wenn es zum Beispiel um solche Verordnungen vor Ort in den Ländern geht?
Wir sind natürlich mit den Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern, insbesondere der sogenannten A-Länder, also überall da, wo die SPD die Regierungsverantwortung hat, im Gespräch. Aber letztlich fallen die Entscheidungen in dieser Runde der Bundeskanzlerin mit den 16 Ministerpräsidenten. Und Sie wissen, dass die Bundesländer eben auch sehr unterschiedlich entscheiden. Und meine Kritik wäre genauso in ein SPD-regiertes Land gegangen, wie es im Moment in Richtung Bayern gegangen ist. Da dürfen Sie ganz sicher sein.
Ja, man hört ja auch solche Einzelforderungen jetzt momentan von Politikerinnen und Politikern unterschiedlicher Fraktionen. Man fragt sich als Außenstehende, was bringen solche Einzelforderungen jetzt, wo die Empörungswelle gerade rollt, wenn nichts an den Regelungen gemacht wird?
Also ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir uns auch öffentlich äußern, nicht nur in internen Gesprächen, um einfach deutlich zu machen, dass das schon eine gesellschaftspolitische Debatte ist. Wir müssen einfach sehen, auf der einen Seite haben wir eine doch schwindende Akzeptanz vieler Maßnahmen und auf der anderen Seite sehen wir Hunderttausende, die seit mittlerweile einem Jahr beispielsweise in den Heil- und Pflegeberufen am absoluten Limit arbeiten. Die sind urlaubsreif. Aber wenn Sie mal ein paar freie Tage haben, können Sie nicht mal in die Berge oder an die See fahren, denn wir wissen alle, touristische Übernachtungen sind zurzeit nicht möglich. Und dann, finde ich, ist es einfach schwierig zu vermitteln, dass ein ganz, ganz kleiner Teil der Bevölkerung offensichtlich Rechte genießt, die mit dem, was für alle anderen gilt, nichts mehr zu tun haben.
Ich frage jetzt einfach nochmal ganz konkret. Also haben Sie sich zum Beispiel als die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses, also des Fachausschusses im Bundestag, mal im Bundeskanzleramt gemeldet, das ja bei diesen Verhandlungen auch dabei ist, oder eben bei den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, zu denen Sie einen Draht haben, um da vielleicht auch in dieser Sache Druck zu machen?
Also ich glaube, dass Einzelmeinungen im Moment relativ wenig Erfolg zeigen. Ich halte sehr viel davon, wirklich offen und transparent meine persönliche Meinung zu sagen. Möglicherweise weicht die auch von einer Meinung im Sportausschuss ab. Deshalb müssen Sie auch immer bedenken, das ist meine eigene Meinung, mit der ich allerdings mit der SPD-Fraktion im Bundestag übereinstimme. Aber da gibt es unterschiedliche Signale, auch sicherlich aus dem Sportausschuss. Und von daher habe ich gar nicht letztlich das Mandat für den Sportausschuss, eine Meinung auch im Kanzleramt zu hinterlegen.
Wenn Sie mit Entscheiderinnen und Entscheidern dann aber vielleicht doch mal gesprochen haben, jetzt im vergangenen Jahr auch über die Rolle des Sports, des Profisports, würden Sie dann mitgehen bei dem Vorwurf, dass eine Entscheidung gegen den Profisport, der ja auch zum Beispiel sagt, das muss man ja dazu sagen, dass er eben auch Geld verdienen möchte, dass eine solche Entscheidung gegen den Profisport schlicht und einfach unpopulär ist?
Da würde ich mitgehen. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist völlig unstrittig, dass der Fußball eine Sonderrolle für sich beansprucht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Fußball ist nicht nur in Deutschland, sondern weltweit die beliebteste Sportart. Ich glaube, da sind wir beiden uns auch einig. Und da steht natürlich auch eine geballte Macht hinter, die ganz offensichtlich auch weiß, sich entsprechend zu positionieren. Und man darf hier eins nicht vergessen. Das Hygienekonzept, das die Deutsche Fußballliga vor knapp einem Jahr auf den Tisch gelegt hat, ist ja erstmal ein ziemlich gutes Konzept gewesen. Das hat ja auf nationaler Ebene weitgehend funktioniert. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir ja gar nicht mehr über nationale Ebenen reden, sondern es wird quer durch die Welt gereist. Und ich habe es eben auch gesagt, es ist nicht nur der Fußball. Schauen Sie, wer sich alles in Melbourne bei den Australian Open gerade tummelt. Auch andere Sportarten nehmen das für sich in Anspruch.
Ja, Melbourne und Australien ist vielleicht ein ganz gutes Stichwort, denn in Australien hat ja die Politik sehr scharf reagiert. Also es würden vielleicht jetzt nicht alle Bürgerinnen und Bürger Australiens sagen, die gerade noch warten, dass sie überhaupt einreisen dürfen. Aber immerhin war es ja so, dass bei der Einreise wirklich sehr, sehr viele Profis in richtig strenge Quarantäne gehen mussten. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass die Corona-Politik Deutschlands jetzt in der Champions und Europa League öffentlich an der Nase herumgeführt wird?
Das ist natürlich schon ein sehr harscher Vorwurf, zumal ja nicht eben nur Deutschland betroffen ist. Es spielen ja zahlreiche andere Mannschaften aus anderen Ländern eben in den genannten Ligen. Und das gilt dann natürlich für alle Teilnehmerländer. Also ich halte sehr viel davon, dass wir insbesondere bei der Ausbreitung der Mutationen des Virus jetzt sehr genau darauf achten, über welche Länder wir reden, in welche Länder gereist wird und aus welchen Ländern zurückgekehrt wird. Und dann muss man möglicherweise eben auch, wie wir es zurzeit ja aktuell beispielsweise bei Tschechien schon machen, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.
Wären Sie dann konkret bei Leipzig und Gladbach, die sich ja dann in Budapest mit englischen Vertretern treffen, für eine Quarantäne danach?
Naja, das Problem wird dann bei den Gesundheitsämtern vor Ort letztlich entschieden.
Ja, ich frage Sie ja jetzt als Politikerin.
Ja, natürlich. Ich denke, was für den Normalbürger gilt, muss auch für rückreisende Profimannschaften gelten. Insbesondere, wenn eine Mannschaft zurückkommt, die selbst einen aktiven Corona-Fall gerade im Team gehabt hat. Ich finde es schwierig, wenn dann andere Regelungen gelten sollen als für Privatpersonen.
Haben Sie eigentlich Verständnis, wenn sich der Breitensport, der ja nun eine wirkliche gesellschaftliche Relevanz hat, wenn der sich gelackmeiert fühlt, weil er die Ansage hat, vor dem 7. März geht in Sachen Lockerungen gar nichts?
Ich weiß nicht, ob sich der Unmut konkret gegen das richtet, was im Profisport möglich ist. Im Breitensport weiß man natürlich schon sehr genau, dass man zumindest in gewisser Weise auch abhängig davon ist, dass die Profiligen, wir gehen jetzt mal vom Fußball weg, beispielsweise im Basketball, im Handball, im Eishockey, dass die weiter funktionieren. Da gibt es ja schon eine Wechselwirkung auch zwischen Profisport und Breitensport. Ich glaube.
Trotzdem gibt es da ja auch Reisen ins Ausland, muss man schon auch mal sagen. Also es ist ja nicht nur der Fußball, wo es Champions League-Spiele gibt.
Ist völlig richtig. Aber ich glaube, der Frust im Breitensport richtet sich eher in die Richtung, dass sie sagen, wir haben doch auch durchdachte Hygienekonzepte. Wir haben doch auch Konzepte vorgelegt, sie uns genehmigen lassen. Gleiches gilt übrigens für Fitnessstudios. Ich glaube, in einem Fitnessstudio beispielsweise könnte man ganz hervorragend unter strengen Kontrollen und Nachverfolgungsmechanismen durchaus Menschen im Moment ihrem Sport nachgehen lassen. Denn eins ist ja auch klar, diese dauerhafte erzwungene Bewegungslosigkeit von Millionen von Menschen, die wird uns hinterher noch ganz schwer im gesundheitlichen Bereich zu schaffen machen. Da kommt das dicke Ende erst noch hinterher.
Dagmar Freitag war das, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag. Das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Halbzeit zwischen Union Berlin und Schalke. Jakob Rüger mit dem Halbzeitbericht.
Keine Tore, keine Highlights im Stadion an der Alten Försterei zwischen dem ersten FC Union und Schalke 04. Die Schalker mit mehr Ballbesitz, aber mit nur einer einzigen guten Torchance nach 29 Minuten durch einen Distanzschuss von Suat Serdar. Der traf allerdings nur knapp das Köpenicker Tor nicht. Der erste FC Union hatte zwei ordentliche Gelegenheiten. Einmal durch Taiwo Awoniyi, der schon nach 5 Minuten frei vor dem Schalker Tor auftauchte. Allerdings an Torhüter Ralf Fährmann scheiterte. Und ein Distanzschuss von Christian Gentner, der einen guten halben Meter rechts am Tor vorbeiging. Es sind viele kleine Nicklichkeiten in diesem Spiel, viele Unterbrechungen, viele Zweikämpfe. So richtig spielerische Klasse kommt in dieser Partie nicht auf. Und deswegen trennen sich beide Mannschaften zumindest erst einmal zur Pause mit 0:0. Wir hoffen auf eine bessere zweite Halbzeit.
Und in der zweiten Liga hat der Karlsruher SC heute Nachmittag starken Willen bewiesen und einen Rückstand innerhalb einer Halbzeit mit 3 Toren aufgeholt. Kersten Eichhorn.
Der Spieler des Tages im Nordbaden-Derby hieß Rock Choi. Der Südkoreaner im Trikot des Karlsruher SC schoss 2 Tore und gab eine Vorlage. Damit war er der entscheidende Mann beim 3:2-Sieg des KSC beim SV Sandhausen. Bis zur Pause, da lag Karlsruhe aber noch mit 0:2 zurück. Kevin Behrens und Patrick Schmidt hatten für die effektiven Sandhäuser getroffen. Sekunden nach dem Wechsel schaffte KSC-Torjäger Philipp Hofmann nach Zuspiel von Choi aber den schnellen Anschlusstreffer. Sandhausen in der zweiten Hälfte dilettantisch in der Abwehr, kassierte durch Rock Choi 2 weitere KSC-Treffer zum 2:2 und 2:3.
Heidenheim siegte 2:0 gegen Aue, der HSV und Fürth trennten sich torlos und Regensburg und Düsseldorf spielten 1:1 unentschieden. Wenn es besser kommt, als man sich selbst ausgerechnet hat, dann kann das gerade bei einer Weltmeisterschaft in einem Sportverband schon sehr die Stimmung heben. Erst Romit Baumann am Donnerstag im Super-G und heute setzte Kira Weidle noch ihren Erfolg obendrauf. Silber im WM-Abfahrtsrennen in Cortina d'Ampezzo. Martin Raspe berichtet.
Perfekter Tag, perfektes Rennen, perfektes Ergebnis. Kira Weidle, die 24-Jährige aus Starnberg, fährt in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo auf Rang 2 und holt damit WM-Silber.
Also da ist schon ein ganz schöner Stein vom Herzen gefallen gerade. Dieses Jahr noch kein Podest gehabt und alles. Ich wusste immer, dass es möglich ist, aber ja, dass es dann so ausgeht bei der WM, das ist natürlich schon ein Traum.
Kira Weidle fuhr vor allem im unteren Streckenabschnitt ein nahezu fehlerfreies Rennen, spielte ihre Stärken und ihr Skigefühl aus und holte sich so die Medaille. Je näher sie dem Ziel kam, desto schneller wurde sie. Am Ende fehlten ihr nur 2 Zehntelsekunden auf die neue Weltmeisterin auf Corinne Suter aus der Schweiz. Für Kira Weidle war es das beste Ergebnis in einem Rennen überhaupt. Bisher hatte sie 2 dritte Plätze im Weltcup herausgefahren. Jetzt also Platz 2 bei der WM und damit Silber. Noch vor der großen Mitfavoritin Lara Gut-Berami. Nach Gold im Super-G gab es für die Schweizerin in der Abfahrt Bronze.
Die Biathlon-WM im slowenischen Pokljuka ist bisher für das deutsche Team eine große Enttäuschung gewesen. Besonders in Erinnerung bleiben wird das historisch schlechte Ergebnis der Männer im Sprint gestern. Arndt Peiffer als bester Deutscher auf Platz 36. Für die Frauen lief es heute beim WM-Sieg der Norwegerin Tiril Eckhoff nicht ganz so schlecht, mit einem 4. Platz für Denise Herrmann. Thomas Kunze, schauen wir erst einmal auf die beste Deutsche. Wie konnte Denise Herrmann ihre Stärke ausspielen?
Naja, auf dem läuferischen Bereich, auf den hat man sie ja sowieso schon immer gesetzt. Und das funktioniert in Slowenien nochmal einen Tuck besser. Denise Herrmann ist eine sehr kräftige, schnellkräftige Athletin. Sie profitiert von den hohen Minusgraden, von der schweren Strecke. Da kommt sie wirklich super zurecht. Gehört heute auch wieder zu den schnellsten, wenn man die Laufzeit isoliert betrachtet. Aber heute hat es dann eben endlich auch mal am Schießstand funktioniert, weil sie irgendwie auch mal den Kopf ausgeschaltet hat. Es nicht zu sehr wollte, den Schuss Lockerheit mitgebracht hat an den Schießstand. Und wenn man dann beim Saisonhighlight, also bei der WM, für das beste Sprintresultat der Saison sorgt und nur eine Strafrunde absolvieren muss, dann kann man durchaus zufrieden sein. Ein bisschen traurig war sie am Ende trotzdem. Die Bronzemedaille war ja nur 8 Sekunden weg, aber das kann sie ja dann verbessern in der Verfolgung.
Wie stand denn das restliche deutsche Team im Vergleich zur Weltelite?
Gut, mir hat das wirklich gut gefallen, vor allen Dingen auch mit Blick auf das schwache Ergebnis der Männer. Da muss man ja auch im Teamquartier immer so ein bisschen aufpassen, dass man mental nicht in so einen Abstiegsstrudel reingerät. Das sind die deutschen Frauen nicht. Franziska Preuß ist 8. geworden, also Top-10-Resultat bei einer WM. Ich finde, das ist immer vollkommen in Ordnung. Auch sie musste eine Extra-Runde drehen und hat vor allen Dingen viel Zeit im Stehendanschlag verloren. Da hat sie lange, lange auf der Matte gestanden, weil zunächst Böen drin waren. Dann hat ihr Körper sie auch noch so ein bisschen in Bewegung gebracht und da musste sie lange warten, hat viele wertvolle Sekunden verloren, aber sie wird in der Verfolgung, glaube ich, eine wichtige Rolle spielen, gerade bei diesen schießlastigen Wettbewerben, wo es 4 Besuche am Schießstand gibt. Platz 8, also ein gutes Resultat, genauso wie das beste Saisonergebnis von Vanessa Hinz, die 12. wurde, über den Winter Riesenprobleme im läuferischen Bereich hatte und heute plötzlich auf Position 12 zu finden ist. Also die Frauen haben ziemlich viel richtig gemacht in der Vorbereitung und das konnte man heute sehen.
Jetzt haben Sie den Negativstrudel gerade schon erwähnt. Was weiß man denn aus dem Männerteam? Kann man sich da vom Debakel gestern gedanklich lösen, bevor es weitergeht?
Ja, das müssen sie ja. Und der große Vorteil ist natürlich, dass mit Art Pfeiffer oder Erik Lesser da auch 2 Athleten dabei sind, die schon seit vielen, vielen Jahren in der Weltspitze unterwegs sind, die große Erfahrung haben und die auch alle immer einen sehr, sehr dicken Edding im Koffer haben, falls man mal einen besonders dicken Haken an irgendein Rennen machen muss. Ich glaube, das werden sie gemacht haben. Aber jeder weiß natürlich auch, dass das Verfolgungsrennen keines für die deutschen Männer sein wird. Die Abstände aus dem Sprintwettbewerb sind so groß, dass man das Ding eigentlich eher als Trainingseinheit nehmen muss, den 12,5 Kilometer Verlauf, sich die Strecke nochmal anschauen kann und am Schießstand ein bisschen üben kann, aber man wird mit den Medaillen überhaupt nichts zu tun haben. Dafür sind erstens die Konkurrenten zu stark und zweitens die Abstände zu groß.
ARD-Reporter Thomas Kunze, mit dem ich vor der Sendung gesprochen habe. Zum ersten Mal ist der Monobob Teil einer Bob-WM. In Altenberg hat diese neue Disziplin gerade Premiere. Philipp Hofmeister berichtet von WM-Tag 1 von 2.
Der Ton für einen weiteren erfolgreichen deutschen WM-Tag in Altenberg war schon früh gesetzt, mit dem Doppelsieg der Skeletonis am Vormittag. In ihrem dritten und letzten Wettbewerb holten die kopfüber ins Tal rasenden Schlittenkünstler das 3. Gold für Deutschland. Tina Herrmann und Christopher Grother triumphierten nach ihren Erfolgen im Einzel auch gemeinsam im Team-Mixed-Event. Silber ging an das 2. deutsche Duo Jacqueline Lölling und Alexander Gassner. Im Bobwing zum Abschluss dann nochmal Doppelgold. Topfavorit und Rekordpilot Francesco Friedrich liegt im Viererbob erwartungsgemäß vorn. Johannes Lochner lauert auf dem Bronzeplatz. Bei der Monobob-Premiere der Frauen fuhr Lokalmatadorin Stefanie Schneider aus Oberwiesenthal in den ersten beiden Läufen auch zu ihrer eigenen Überraschung am schnellsten. Teamkollegin Laura Nolte hofft als 3. auf eine Medaille.
Zu dieser Bob-WM, der neuen Disziplin und den Schwierigkeiten, die damit einhergehen, konnte sich meine Kollegin Caroline Kuban mit Mariama Jamanka unterhalten. Die Olympiasiegerin im Zweierbob hat schon des Öfteren Biss bewiesen. Ihre sportliche Karriere startete die heute 30-Jährige zunächst als Leichtathletin, wechselte 2013 zum Bobsport nach Oberhof und erreichte als Newcomerin gleich alles, was es im Bobsport zu erreichen gibt. Nach dem Olympiasieg in Pyeongchang wurde sie Weltmeisterin und Beste im Gesamtweltcup. Warum sie mit dem Monobob Probleme hat, darüber berichtet Caroline Kuban.
Anschieben, reinspringen, gleiten lassen. Es ist nicht einfach, 162 Kilo allein in Bewegung zu bringen. Doch wenn der Monobob erst einmal in Fahrt ist, wird er federleicht. Und dann ist es schwierig, ihn im Eiskanal auf Linie zu halten. Monobobs sind viel instabiler als Zweier- oder Viererbobs. Davon kann auch Mariama Jamanka ein Lied singen. Die amtierende Olympiasiegerin konnte sich bisher noch nicht anfreunden mit der neuen Disziplin. Auch nicht nach den ersten Erfahrungen beim Weltcup in Innsbruck.
Es ist ungefähr so, wie wenn man sich vorstellt, wenn man jetzt mit unseren Eisbikes auf einer Eisfläche läuft, im Vergleich zu normalen Spikes, im Vergleich zu Turnschuhen. Im Monobob ist es einfach eine extrem rutschige Angelegenheit. Man driftet eigentlich nur von Kurve zu Kurve. und muss da einfach ganz andere Linien finden, ganz andere, ja, in ganz anderen Bereichen Bob fahren, als man das jetzt mit dem Zweier oder mit dem Vierer tun würde. Und wie gesagt, dadurch, dass wir da noch sehr am Anfang sind mit der ganzen Sache, ist es natürlich schwierig, da diese Linien zu finden. Momentan ist es einfach so ein Rumdoktoren und Ausprobieren und Versuchen und schauen, dass man das irgendwie hinbekommt.
Für die deutschen Athletinnen ist es ein Sprung ins kalte Wasser. Sie haben nicht nur die erste Monobob-WM in diesem Jahr, sondern die erste Saison mit Monobob überhaupt. Anders als bei den Vierern und Zweiern handelt es sich bei den Geräten des deutschen Teams um Einheitsbobs. Durch einen Engpass konnte der Hersteller erst mitten in der Saison liefern. Somit konnten die Athletinnen auch erst spät mit dem Training beginnen. Jamanka hat in diesem Jahr ihre ersten Monobob-Abfahrten überhaupt absolviert. Wer an den Olympischen Spielen 2022 in Peking teilnehmen will, kommt daran aber nicht vorbei. Denn der Weltverband IBSF schreibt qualifizierten Zweierbob-Pilotinnen auch die Teilnahme im Monobob vor. Ziel der Neuerung ist mehr Gleichberechtigung für Frauen im Wintersport. Bisher war es nämlich so, dass die Männer mit Vierer- und Zweierbob eine Disziplin mehr hatten als die Frauen und damit auch mehr Medaillenchancen. Die Athletinnen hätten aber lieber einen zusätzlichen Wettbewerb im Viererbob gehabt, so auch Mariama Jamanka. Bedeutet die neue Monobob-Disziplin für sie tatsächlich mehr Gleichberechtigung?
Nein, gar nicht, weil wie gesagt, Monobob, da fährt halt eine Athletin und im Viererbob fahren vier Athleten. Das ist ein Verhältnis von 4 Medaillen zu einer Medaille. Und dadurch, dass das Reglement halt auch nun so geschrieben ist, dass es halt wirklich pilotengebunden ist, also die Pilotin, die im Zweierbob fährt, muss dann auch im Monobob fahren, ist es nun auch so, dass keine Anschieberinnen stattdessen mal Monobob fahren können, dass man sagen könnte, dass die Anschieber wenigstens auch irgendwas von diesem Wettkampf haben, sondern es sind halt einfach die gleichen Pilotinnen, die halt auch Zweier fahren. Von daher finde ich das in keiner Weise irgendwie gleichberechtigt.
Der Viererbob-Wettkampf ist zu gefährlich, die Schlitten zu schwer zu tragen und Interessentinnen gibt es auch zu wenig, argumentierte das IOC vor 5 Jahren. Jamanka hält dagegen.
Ich denke, es wäre halt sinnvoll gewesen, in dem Zusammenhang einfach mal 2 Olympiazyklen sich Zeit zu nehmen, bevor man etwas olympisch macht, sodass man halt auch entsprechend das Format dafür und auch die Athleten dafür finden kann.
Die Olympia-Veranstalter halten den Monobob für einen gelungenen Kompromiss. Die Athletinnen haben sich damit abgefunden und sind fleißig am Üben. Auch Jamanka, die zurzeit noch hinterherfährt. Die Olympia-Qualifikation dürfte spannend werden. Gibt es doch derzeit 4 gleich starke Frauen-Bob-Teams im deutschen Verband BSD, aber nur 3 dürfen antreten in Peking. Erste Trainingsfahrten auf der Olympiabahn soll es im Oktober geben.
Man ist sehr aufgeregt. Wir kennen die Bahn halt alle noch nicht und man hat halt schon vieles gehört über den zum Beispiel gigantischen Kreisel. Das soll halt der größte Kreisel sein, der jemals an der Bobbahn gebaut wurde und sowas. Die Bahn ist insgesamt sehr lang.
Über 1975 Meter führen 16 Kurven im kommenden Jahr zum olympischen Erfolg in China. Der Olympia-Ausrichter ist ein autoritärer Staat. Laut Menschenrechtsorganisationen hat sich dort seit den Sommerspielen 2008 die Lage sogar noch verschlechtert. Dennoch steht für Mariama Jamanka der sportliche Aspekt im Vordergrund.
Man hat nur alle 4 Jahre die Chance, daran teilzunehmen. Und es ist halt was für jeden Sportler das Highlight der sportlichen Karriere ist. Da kann man den Menschen dann auch nicht vorwerfen, wenn sie halt sagen, ja, es ist vielleicht jetzt nicht das perfekte Land dafür, aber es ist halt mein Traum.
Das war ein Beitrag von Caroline Kuban. Und noch eine Weltmeisterschaft gibt's gerade im Wintersport, die der Eisschnellläufer im niederländischen Heerenveen. Holger Gerska von einem enttäuschenden Tag aus deutscher Sicht.
Ausgerechnet das wichtigste Saisonrennen war das schlechteste für die beiden deutschen Sprinter Joel Dufter und Nico Ihle. Joel Dufter gehörte nach den bisherigen Saisonleistungen zu den Medaillenkandidaten, aber für den Inzeller ging ziemlich viel schief. Erst die Auslosung auf die ungeliebte Außenbahn, dann 2 Fehlstarts seines Gegners Thomas Krol. Der niederländische Topfavorit wurde disqualifiziert und damit musste Joel Dufter allein laufen, ohne Orientierung und ohne Windschatten. Letztlich auf Platz 13 eine einzige Enttäuschung. Der von einer Sturzverletzung gehandicapte Nico Ihle landete noch weiter hinten. Im Massenstartrennen schaffte Claudia Pechstein zunächst mit einem taktisch klugen Halbfinallauf den Einzug ins Finale und dort dann mit einem Punktgewinn bei einem Zwischensprint Platz 9.
Und die deutschen Skispringer können 1,5 Wochen vor dem Start der Heim-WM in Oberstdorf nicht mit der absoluten Weltspitze mithalten. Beim Weltcup in Zakopane belegten Markus Eisenbichler und Pius Paschke punktgleich als beste Sportler den geteilten 14. Platz. Sieger war der Japaner Ryoyo Kobayashi. Die Corona-Lage im australischen Bundesstaat Victoria hat sich wieder verschlechtert. Deshalb ist der Austragungsort der Australian Open kurzfristig wieder für 5 Tage im Lockdown. Wie sich die Favoriten ohne Publikum heute geschlagen haben, berichtet Ina Kast.
Ohne Applaus von den Rängen hat sich der russische Titelanwärter Daniil Medvedev mit viel Mühe ins Achtelfinale gekämpft. Er hätte so viel lieber vor Publikum gespielt, hat aber schon einen Plan.
We want to play with the crowd. Maybe we're gonna still have this chance if we're later in the tournament. You know, that's what I was thinking yesterday. The more I stay in the tournament, the more chances I'll have to see the crowd back.
Je länger er im Turnier bleibt, desto größer für ihn die Chance, nochmal vor Zuschauern zu spielen. Denn am Mittwoch soll der Blitz-Lockdown enden. Dann dürfen wieder Besucher auf die Tennisanlage. So zumindest der Plan. Lokalmatadorin Ash Barty hat zum ersten Mal überhaupt vor leeren Rängen gespielt. Eine komplett neue Erfahrung, an die sie sich erstmal gewöhnen musste.
Obviously, tonight was something I'd never experienced before. It was new. It was almost had to give myself the time to get used to it and adjust to it.
Das hat die Weltranglistenerste aber gut gemeistert. Sie steht im Achtelfinale, genau wie unter anderem Rafael Nadal und Stefanos Tsitsipas.
In gut 5 Monaten sollen die verschobenen Olympischen Spiele in Tokio beginnen. Und die Corona-Pandemielage ist derzeit so, dass viele Athletinnen und Athleten erneut beginnen daran zu zweifeln, ob die Spiele wirklich ausgetragen werden können. Vor allem die hoch ansteckenden Mutationen sorgen für große Unsicherheit. Das IOC hat vor ein paar Tagen ein sogenanntes Playbook auch für Athleten herausgegeben mit ersten Richtlinien. Doch viele von ihnen haben noch Fragen und sie würden gerne ihre Anregungen und Bedenken einbringen. Welche Möglichkeiten haben sie dazu überhaupt beim Weltverband? Jessica Sturmberg ist dieser Frage nachgegangen.
Die Entscheidung, sich nochmal ein weiteres Jahr ganz konzentriert auf die Olympischen Sommerspiele vorzubereiten, war für viele Athletinnen und Athleten im vergangenen Jahr keine leichte. Ein weiteres Jahr extreme Belastung, vielfach ohne das übliche Wettkampfgeschehen und unter Pandemiebedingungen. Das zerrt inzwischen bei vielen an den Nerven. Ruderer Richard Schmidt, der mit dem Deutschlandachter bereits qualifiziert ist, beschreibt seine Gemütslage.
Also es ist auch hoch emotional, ne? Also da hängen ja nicht nur ich persönlich dran, da hängt dann meine Familie dran, die berufliche Entwicklung und Lockdown-Frust ist natürlich auch bei uns da. Das Wetter, wir trainieren ja in Dortmund, spielt jetzt auch nicht in unsere Karten. Also wir haben jetzt -10 Grad, alles ist zugefroren. Das heißt, wir sind da noch nur noch drin und machen alle Indoor-Rudern. Ja, es ist nicht schön im Moment.
Sein Trainingslager im wärmeren Portugal wurde einen Tag vor Beginn abgesagt. Die Bedingungen sind alles andere als optimal. Weltweit gibt es Sorge, dass die Spiele am Ende doch abgesagt werden müssen. Sie wachsen bei vielen und das ist Gift für die Motivation, sagt der ebenfalls qualifizierte Fechter und Präsident der unabhängigen Athletenvertretung Athleten Deutschland, Max Hartung.
Ja, die Situation ist auf der einen Seite ganz anders, weil wir natürlich alle irgendwie jetzt ein Jahr lang gelernt haben, mit diesem Virus umzugehen, mehr Wissen darüber, wie man sich schützt, wie man andere schützt. Es gibt Impfungen und trotz all dem fühlt sich die Situation irgendwie ganz ähnlich an wie noch vor einem Jahr.
Das Playbook des IOC, quasi das Regelhandbuch für die Teilnehmenden, beantwortet viele Fragen noch nicht. Auf den 33 Seiten stehen die allgemeingängigen Hygieneregeln und Handlungsanweisungen wie das verbindliche Herunterladen der japanischen Corona-Kontaktnachverfolgungs-App oder Testvorgaben. Es ist nur der erste Aufschlag. Laut IOC sollen in einer weiteren Aktualisierung im April detaillierte Informationen folgen, die endgültige Fassung im Juni stehen. Trotzdem lässt es Vertreter von unabhängigen Athletenvertretungen bisher unzufrieden zurück. Sie würden gerne mit am Tisch sitzen, wenn es darum geht, ganz konkrete Fragen zu klären, wie den Umgang mit positiven Tests in einem Team. Wo müssen die Athleten dann die Quarantäne verbringen? Haben sie eine Chance auf ein Einzelzimmer im olympischen Dorf und wer trägt welche Kosten? Jonathan Koch, Athletenvertreter im DOSB und auch Präsidiumsmitglied bei Athleten Deutschland, sagt dazu.
Es ist jetzt tatsächlich auch keine beneidenswerte Situation, die man da als Weltverband hat, um Entscheidungen zu treffen. Aber es wäre einfach im Sinne auch der Werte, die das IOC vertritt, nicht verkehrt, wenn man da ein bisschen transparenter einfach mal den Athleten auch mit der Öffentlichkeit so die Karten auf den Tisch legt.
Auch über mögliche Zwänge, unter denen das IOC steht, wenn beispielsweise abgewunken wird beim Vorschlag, die Wettkämpfe auf etwa 4 Wochen auszudehnen, um so für eine Entzerrung und weniger Kontakte zu sorgen.
Da fühlt man sich so ein bisschen ferngehalten vom Tisch der Erwachsenen.
Zumindest werde jetzt mehr informiert als im vergangenen Jahr. Es gab bereits einige Telefonkonferenzen mit Athletenvertretern. Jonathan Koch beschreibt, wie diese abliefen.
Es wird erst was vorgestellt. Das wirkt wie die Pressemeldung, die später dann auch rauskommt. Und dann ist immer Zeit für Athletenvertreter, Fragen zu stellen. Manchmal kommt man dran, manchmal kommt man nicht dran. Die Fragen werden dann immer so in Dreierblocks dann von den jeweiligen Experten mehr oder weniger zumindest beantwortet.
Nicht nur deutsche Athletinnen und Athleten haben gerade viele Fragen. Auch international ist das Bedürfnis nach Antworten groß. Bree Scharf ist Athletensprecherin des US-Teams.
Wir verstehen, dass Covid unvorhersehbar ist und wir nicht wissen, wie die Lage im Sommer sein wird. Die Athleten trainieren weiter unter dieser Unsicherheit und hoffen, dass Olympia und auch die Paralympics stattfinden werden. Wir sehen uns bestärkt darin mit diesem ersten Entwurf des Playbooks und erwarten mehr zu hören, wie die Sicherheit und Gesundheitsbedenken der Athleten aufgegriffen werden.
Der zweifache US-Olympiasieger im Dreisprung Christian Taylor, der auch Sprecher der globalen Vertretung von Leichtathleten The Athlete Association ist, geht noch deutlich weiter und fordert im Deutschlandfunk die Einbindung der Aktiven. Sie seien es schließlich, die sehr konkret wüssten, welche Rahmenbedingungen sie brauchen.
Es ist wichtig, ein solch unabhängiges Gremium, die unabhängige Stimme am Tisch zu haben, die die Erfahrung aus der täglichen Praxis einbringt, was die Athleten gerade zu bewältigen haben.
Das IOC antwortet auf die Kritik mit dem Hinweis, dass sehr wohl und sehr viele Athletenvertreter eingebunden seien, vor allem die IOC-Athletenkommission. Aber auch die jeweiligen nationalen Athletensprecher seien vor der Veröffentlichung des Playbook informiert worden. Im Laufe dieses Monats soll es noch eine weitere Videokonferenz mit Feedback-Möglichkeit geben, sagt IOC-Sprecher Christian Klaue.
Die IOC-Athletenkommission ist in die Entwicklung der Schlüsselprinzipien für die Playbooks von Beginnern und während des gesamten Prozesses einbezogen gewesen und hat sie voll unterstützt. Die Athletinnen und Athleten werden darüber hinaus regelmäßig durch ihre NOKs informiert und können über diesen Weg ebenfalls Rückmeldungen geben. Grundsätzlich bleibt anzumerken, dass es keine Entscheidung im IOC ohne Einbeziehung der Athleten gibt. Nicht zuletzt ist IOC-Präsident Thomas Bach Olympiasieger und ehemaliger Athlet.
Allerdings seien diese Gremien eben nicht unabhängig, betont Christian Taylor.
Diese Gremien sind unter dem Dach der Organisation. Das heißt, wenn es um schwierige Fragen und schwierige Gespräche geht, wird gezögert. Denn es wird nicht die Hand gebissen, die einen füttert.
Es bleiben also noch viele Fragen und Zweifel. Ganz besonders eine Passage im Playbook dürfte noch für viel Diskussion sorgen. Die Formulierung, dass trotz aller Vorkehrungen nicht alle Risiken ausgeschaltet werden könnten und die Athleten an den Spielen auf eigenes Risiko teilnehmen. Was das beispielsweise im Fall einer Erkrankung oder einer Falschtestung bedeutet, ist eine der vielen Fragen, die Athleten beschäftigt.
Wie steht es um die Athletenbeteiligung beim IOC? Das war ein Beitrag von Jessica Sturmberg. Apropos Olympische Spiele. Einer der Top-Sponsoren dafür ist der chinesische Technologiegigant Alibaba. Aufgrund der unregulierten Verhältnisse hat Alibaba eine dominierende Marktmacht erreicht und der finanzielle Erfolg machte vieles möglich. So wurde der Konzern der erste chinesische Top-Sponsor des Internationalen Olympischen Komitees. Chinas Regierung will die Tech-Giganten des Landes aber verstärkt regulieren, auch Alibaba. Die Sorgen, dass das Sponsoring unter den Problemen des Konzerns leidet, scheinen sich aber in Grenzen zu halten. Denn auch der Draht zur chinesischen Regierung ist gut. Piet Kreuzer hat sich das einmal angeschaut.
Alibaba und sein Gründer Jack Ma geraten zunehmend unter staatliche Kontrolle. Trotzdem ist der frühere IOC-Marketingchef und heutige Berater Michael Payne nicht beunruhigt. Der Erfinder des IOC-Top-Programms, hochdotiertes Sponsorings eines exklusiven Unternehmenszirkels, hat den Deal mit Alibaba auch eingefädelt. Und er weiß, was der Konzern für die Strategie des Olympischen Verbandes bedeutet.
Es geht um Alibaba und seine globalen Bestrebungen. Der Einfluss von Vorständen und der Politik ist nicht das Entscheidende. Was die Partnerschaft erreichen soll, wird sie auch weiter erreicht.
Denn eines steht fest: Für den Sport dürfte sich wenig ändern. Schließlich will die politische Führung China nicht nur zur Tech-Volkswirtschaft Nummer 1 machen, sondern auch zur globalen Nummer 1 im Sport. Da gehört das Sponsoring dazu. Und dem IOC dürfte es egal sein, wer bei Alibaba die Kontrolle hat. Das IOC hat schon bei den Sommerspielen 2008 gezeigt, wie Schulterschluss mit der chinesischen Führung geht. Aber die Situation in China hat sich nun verändert. Jack Ma ist in der Zwischenzeit zum Milliardär und zu einer Kultfigur in China aufgestiegen. Simon Chadwick, Direktor des Zentrums für die Eurasische Sportindustrie an der M. Lyon Business School in Frankreich, meinte auch Ma, als er eine Gruppe chinesischer Konzernbosse beschrieb.
Die chinesische Regierung ist tatsächlich besorgt, denn diese Individualisten werden immer mächtiger und bekommen einen signifikanten Einfluss auf die Haltung und das Benehmen der chinesischen Bevölkerung, einen größeren als Staat und Partei.
Jetzt scheint Mars Stern zu sinken. Schon einige Milliardäre sind von der großen Bühne verschwunden, jetzt auch Ma. Bei einem hochkarätig besetzten Kongress Ende Oktober 2020 in Shanghai forderte er noch mit markigen Worten eine Reform des Finanzsystems.
Chinas Regierung versteht das Internet nicht. Die chinesische Finanzmarktkontrolle ist nicht innovativ genug und die Finanzwelt ausgestattet mit der Mentalität eines Pfandleihhauses.
Nach dieser Rede verschwand Ma für 3 Monate von der Bildfläche. Zeitweise sank der Aktienkurs von Alibaba um 30%. Und der für November angekündigte Börsengang von Alibabas Finanzarm Ant Financial wurde von der Regierung abgesagt. Neben Ant steht auch Alibaba im Fadenkreuz. Ende des Jahres kündigte Chinas Marktaufsichtsbehörde eine kartellrechtliche Untersuchung gegen das Unternehmen an. Beruhigung gab es erst nach einer Videobotschaft Mars im Januar. Darauf stieg der Aktienkurs um 10%. Auch wenn Ma zurückgekehrt ist, es wird wohl nicht mehr so sein wie früher. Der Zugriff des Staates ist fester denn je. Der Regierung macht der Aufstieg der Tech-Riesen und die Tatsache, dass sie ihr Geld auch in Übersee investieren, große Sorgen. Mit ihren riskanten Anlagen gefährden sie aus Sicht der Regierung das chinesische Finanzwesen. Simon Chadwick.
Ich denke, die Regierung ist scharf darauf, sicherzustellen, dass im Inland investiert wird statt in Übersee, weil Unternehmen Vermögenswerte nach Übersee gebracht haben. Verschiedene Geschäftsleute, wie zum Beispiel Jack Ma, sind mittlerweile größer als das Land, als der Staat geworden.
Die Folge: Die Wirtschaft wird immer stärker reguliert, immer neue Vorschriften werden erlassen. Die Regulierungen in der Wirtschaft sind für IOC-Berater Payne aber nicht kritikwürdig.
Es ist kein Unterschied zu dem, was die Europäische Union mit Google und Amazon macht und der amerikanische Senat und das Repräsentantenhaus mit ihren Social-Media-Unternehmen. Es ist die normale Regulierung, um den Wettbewerb zu kontrollieren.
Der Ökonom Chadwick gibt ihm in Teilen recht. Aber der Westen reguliere die großen Plattformen unter anderem wegen Steuerflucht oder Hasskommentaren. China dagegen wolle die soziale und politische Kontrolle. Nicht nur wegen der Regulierung der Wirtschaftsunternehmen, sondern auch wegen der zahlreichen Menschenrechtsverstöße sieht der Ökonom Probleme auf das IOC zukommen.
Wir haben einen wachsenden toxischen Mix aus verschiedenen Ideologien, verschiedenen Motiven und verschiedenen Ansprüchen, sodass bis zu den Winterspielen in Peking 2022 immer mehr Fragen auftauchen. Dass Sponsoren, Kunden und andere Interessenvertreter im Sport die Beziehung zwischen dem IOC und seinen chinesischen Sponsoren hinterfragen werden.
Dass diese Diskussion noch nicht stärker aufgeflammt ist, liegt nur an einem Thema: die Unsicherheit, ob die bereits verschobenen Sommerspiele in Tokio im Sommer trotz der Pandemie stattfinden.
Alibaba, chinesischer Sponsor unter staatlicher Regie, das war ein Beitrag von Piet Kreuzer. Und wir kommen um 19.53 Uhr noch einmal zurück zum Fußball. Zwischen Union Berlin und Schalke steht es nach wie vor 0:0. 62 Spielminuten sind da auf dem Platz gespielt. Soweit die Geschehnisse auf dem Platz. Der Deutsche Fußballbund kommt seit Jahren nicht so recht heraus aus den Turbulenzen. Aktuell tobt ein Führungsstreit zwischen dem Präsidenten und dem Generalsekretär. Unvergessen und ungeklärt ist auch nach wie vor die sogenannte Sommermärchenaffäre mit dubiosen Zahlungen rund um die Fußball-WM in Deutschland. Bei einer Recherche der Süddeutschen Zeitung ist jetzt ein Treffen am Zürcher Flughafen von 2016 2018 aufgefallen, dass eine Brücke schlagen könnte zwischen den aktuellen Streitigkeiten und der WM-Affäre. Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Kistner, was war das für ein brisantes Treffen am Zürcher Flughafen?
Ja, so brisant daran ist nicht der Anlass. Ein Gespräch über Compliance-Fragen beim DFB zwischen Vizepräsident Rainer Koch und dem Schweizer Korruptionsexperten Mark Piet gewesen. Das ist völlig okay. Das Brisante an diesem Treffen in einem Besprechungsraum am Flughafen ist die dritte Person, die am Tisch saß. Ein Kommunikationsberater namens Kurt Diekmann. Der hatte angeblich mit der ganzen Sache überhaupt nichts zu tun. Und dafür gibt es jetzt größten Erklärungsbedarf. Denn es fragt sich natürlich, wenn ein Nachrichtenhändler, der laut DFB damals in keiner Dienstleistung eingebunden war und auch nicht bezahlt wurde, was also ein völlig verbandsfremder Medienmann bei so einem Treffen zu suchen hat, bei dem Governance-Fragen des DFB besprochen werden. In der Kochschen Lesart wäre es also ganz normal, dass jeder zufällig dahergelaufene in DFB-interne Meetings reinspaziert und mitredet. Wenn das so ist, dann kann der Verband besser gleich ein Aktionsprogramm für seine 7 Millionen Mitglieder ausschreiben. Die würden da auch mal ganz gerne Mäuschen spielen. Also das ist völlig albern und umso brisanter ist, dass dieses Treffen in Zürich nur einer von vielen Vorgängen in Kochs stiller Liaison mit diesem Medienberater Diekmann ist. Alles Vorgänge, die bis heute jeder vernünftigen Erklärung entbehren.
Lassen Sie uns auf diesen Berater Diekmann schauen. Welche Rolle hat er denn für den DFB nach Ihren Erkenntnissen?
Also eine bedeutende im Hinblick auf alle Fragen zur WM 2006. Am besten kann das wohl Rainer Koch selber beantworten, vermutlich aber auch DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius, über dessen Tisch die höchst diskrete Kommunikationsberatung abgewickelt wurde. Wer hingegen die Frage nach Diekmanns Rolle nicht beantworten kann, ist DFB-Präsident Fritz Keller. Der hat im Januar verbandsintern sogar regelrecht fahnden müssen nach dem Beratervertrag. Dabei ist er auf so viele Hindernisse und Ausreden gestoßen, dass er das Papier nun extern analysieren lässt. Also allein die Tatsache, dass ein Medienberater nicht nur für die Außenwelt, sondern auch für den Chef der Organisation, mit der ein weit über 300.000 Euro dotierten Vertrag hat, bis heute eine unsichtbare Person ist, zeigt, wie dringend der Klärungsbedarf ist. Bekannt ist nämlich auch, dass Diekmann ganz eng an die Ermittlungstätigkeiten einer anderen diskreten Operationseinheit im DFB arbeiten sollte, nämlich mit den Forensikern der Firma Esecon. Die sollten alte Marketingprobleme des DFB und jetzt vor allem die WM 2006 untersuchen. Das sind also stille Arbeiten mit vielen offenen Fragen.
Herr Kistner, man fragt sich jetzt bei dieser Aufzählung, warum ist das alles heute so brisant für den DFB und seinen Vize Rainer Koch, den Sie ja jetzt auch schon mehrfach genannt haben?
Also das ergibt die Gesamtbeschau, weil Koch so viele Jahre in interessanten Missionen mit diesem Berater zugange war. Sie trafen sich schon im August 2012, damals am Flughafen Hannover, mit zwei weiteren Funktionären. Damals hatte Diekmann eine atemberaubende Idee unterbreitet, also ein Angebot unterbreitet. Das besagt seine Mail kurz vor dem damaligen Treffen. Er behauptet darin, dass er im Korruptionssumpf rund um den Fußballweltverband FIFA von enormen Zahlungen und anderen Zuwendungen an prominente Personen, gerade auch aus Deutschland, wisse. Er habe einen Partner, wer immer das war, der über die Klarnamen deutscher Geldempfänger verfügt. Und über all das, behauptet nun der DFB, sei damals dann nicht gesprochen worden, obwohl man sich getroffen hat. Da fragt sich, worüber dann? Auch hier kann man eine Version von Koch zu einem Treffen mit Diekmann drehen und wenden, wie man will. Wenn damals nichts von all diesen alarmierenden Ankündigungen thematisiert wurde, hat der Berater dann geprahlt. Und falls ja, womit hat er sich dann dafür qualifiziert, dass er nun seit 2019 100.000 in DFB-Diensten verdienen durfte für Arbeiten, deren Zweck jetzt externe Ermittler analysieren müssen. Nimmt man all diese Mysterien zusammen, dann sticht eine andere Aktivität von Diekmann ins Auge. Der war nämlich, vorsichtig gesagt, extrem nahe dran an den Arbeiten zur Sommermärchen-Affäre, die im Oktober 2015 vom Spiegel enthüllt worden waren. Auch der Compliance-Experte Piet sagt, er habe von Diekmann schon vor dieser Publikation klare Hinweise auf eine Bombenenthüllung zur WM-Affäre erhalten. Und parallel dazu sagen hohe DFB-Vertreter, sie hätten damals noch vor der Enthüllung von Rainer Koch markante Andeutungen zu einer bevorstehenden Story gehört. Also Koch hat sich dazu bisher nicht geäußert, aber all das gehört natürlich untersucht, denn Medien können recherchieren und publizieren, was sie wollen, aber für Amtsträger gilt, falls sie brisantes Wissen erlangen, müssen sie das sofort an ihre Organisation weiterreichen, schon um die Organisation vor möglichen Schäden zu bewahren.
Vielen Dank, Thomas Kistner, für diese Information zu seinen Recherchen rund um den Deutschen Fußballbund. Und damit geht Sport am Samstag heute zu Ende. 0:0 steht es nach wie vor. Vielleicht bleibt es ja auch zwischen Union Berlin und Schalke heute bei einem Unentschieden. In Sport aktuell ab 22.50 Uhr hier im Deutschlandfunk erfahren Sie dann mehr. Natürlich auch schon in den Nachrichten. Am Mikrofon war Marina Schweizer. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Tschüss.